Ein Gottgeweihter, der absoluten Wahrheit dient, auch nur für einige Tage, richtet sich seine Intelligenz fest und entschlossen auf mich. Er beschreitet diesen Pfad daher weiter und wird, nachdem er die gegenwärtigen, beklagenswerten materiellen Welten aufgegeben hat, mein Gefährte in der transzendentalen Welt. Erläuterung. Dienst für die absolute Wahrheit bedeutet, der absoluten Persönlichkeit Gottes unter der Anleitung eines echten spirituellen Meisters zu dienen, der ein transzendentaler Vermittler zwischen dem Herrn und dem Gottgeweihten ist. Der neue Gottgeweihte hat nicht die Fähigkeit, sich der absoluten Persönlichkeit Gottes durch die Kraft seiner gegenwärtigen, unvollkommenen materiellen Sinne zu nähern. Und daher wird er unter der Führung des spirituellen Meisters im transzendentalen Dienst des Herrn geschult. Und durch solche Schulung, selbst wenn sie nur einige Tage währt, bekommt der neue gottgeweihte Intelligenz in solch transzendentalen Dienst, was ihn letztlich dahin führt, von dem fortgesetzten Aufenthalt in der materiellen Welt frei zu werden, um dort einer der befreiten Gefährten des Herrn im Königreich Gottes zu werden. Namaṁ Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Deve Sauravani Pracharine Nirvishesha Savadi Askatyade Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivapati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Dieser Text ist von Krishna gesprochen worden zu Narada Muni. Der Zusammenhang, in dem dieser Text gesprochen wurde, war folgender, dass Narada Muni nach einer längeren Bemühung im hingebungsvollen Dienst Krishna ganz kurz für einen Augenblick im Herzen wahrnahm und danach war Krishna wieder verschwunden, war nicht mehr gegenwärtig. Und Narada Muni war sehr traurig natürlich, er versuchte durch den gleichen Vorgang, nämlich Meditation, Krishna wieder im Herzen wahrzunehmen, aber es gelang ihm nicht. Und dann hörte er eine Stimme, wo ihn Krishna inspirierte, wie er ihn wieder erreichen könnte. Und eines dieser Texte, die Krishna sagte, ist der heutige Text, den ich euch sehr gerne noch einmal vorlesen möchte. Wenn ein Gottgeweihter der absoluten Wahrheit dient, auch nur für einige Tage, richtet sich seine Intelligenz fest und entschlossen auf mich. Er beschreitet diesen Pfad daher weiter und wird, nachdem er die gegenwärtigen, beklagenswerten materiellen Welten aufgegeben hat, mein Gefährte in der transzendentalen Welt. Namaṁ Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Sivasati Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare in unserer Community uns sehr ernsthaft Gedanken machen, wie wir wirklich Krishna-Bewusstsein praktizieren können, um, sagen wir einmal, in jeder Hinsicht erfüllt zu sein, auch in der rein menschlichen Hinsicht. Und ich denke, wir alle haben verstanden, dass das sehr wichtig ist und haben den festen Entschluss gefasst in unserem Leben, auf diese Dimension zu achten, sodass wir nicht Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, wiederholen. Ich möchte heute, weil sicherlich viel im Gesprächskreis darüber gesprochen wird, wie wir auf der menschlichen Ebene stabil werden können, nicht diese vielen Reden wiederholen, die zu diesem Thema in den letzten Jahren ja hier gemacht werden, denn sie sind hinreichend bekannt. Ich möchte heute euch einladen, euren Blick ganz und gar auf ein rein spirituelles Thema zu richten, nämlich die Transformation des Herzens. In den vergangenen Wochen, wo ich viel unterwegs war in Europa, habe ich hauptsächlich über dieses Thema gesprochen und versucht, die Herzen meiner Zuhörer und Zuhörerinnen so zu erreichen, dass ihnen möglichst auch klar wird, dass eine Transformation im Herzen nötig ist, um zu Krishna zu kommen. Wir beschäftigen uns heute Morgen mit dem Beispiel von Narada Muni. Narada Muni, der sich redlich bemühte im spirituellen Vorgang des Krishna-Bewusstseins, bekam ja von Krishna Unterweisung, was er tun könne, damit er letztendlich in die spirituelle Welt hineingehen könne. Eine dieser Unterweisungen lautete so: O Tugendhafter, du hast meine Gestalt nur einmal gesehen. Und dies nur, damit deine Sehnsucht nach mir stärker wird. Denn je mehr du dich nach mir sehnst, desto schneller wirst du von allen materiellen Wünschen befreit werden. Und die Transformation im Herzen wird hier von Krishna angedeutet. Er sagt, um zu Krishna zurückzukommen, ist es wichtig, von der Geißel der materiellen Wünsche, die uns an die beklagenswerten materiellen Welten, wie er es beschreibt, binden, frei zu werden und spirituelle Wünsche zu entwickeln. Und Prabhupada hat einmal gesagt, dass der ganze Vorgang der spirituellen Kultur bedeutet, das ist etwas, was uns reinigt und uns zur Transformation bringt, dass der ganze Prozess der spirituellen Kultur darauf gezielt ist, das Herz des Lebewesens zu wandeln, so dass es seine Beziehung mit dem höchsten Herrn erkennen kann. Wenn solch ein Wandel des Herzens nicht eintritt, muss man darüber nachdenken, ob das Herz nicht unter Umständen in einen Stahlrahmen eingeklemmt ist. Hare Krishna. In der Erläuterung sagt Srila Prabhupada, worauf im Wandel des Herzens zu achten ist. Er sagt, es geht darum, ein Gefühl der Loslösung von dem falschen Gefühl zu haben, man sei der Kontrollierer und Genießer der materiellen Welt. Und es geht darum, dass man mehr und mehr das tiefe Gefühl anwachsen sieht, dass man dazu bestimmt ist, den Herrn zu dienen. Das ist die erwünschte Transformation im Herzen, die wichtig ist. Und ich glaube, wir alle wissen inzwischen, dass diese Transformation im Herzen nichts Billiges ist. Das kommt nicht so schnell mal vorbei im Leben wie ein Sandesh oder ein Burfi, den wir jeden Tag in Goloka Dham kriegen können, solange Manjulali also ihre Kochkünste erhält. Das ist nicht so einfach, diese Transformation zu erlangen. Da ist eine ziemliche Veränderung im Herzen nötig. Es gibt eine bekannte Wiener Schule, das Triumvirat Freud, Adler und Frankl, deren betreffende Aussagen über die menschliche Psychologie sehr interessant sind und die wir wohl am besten in der Abgrenzung voneinander verstehen können. Freud sagte, das Grundbedürfnis des Menschen ist sein Libido, wie man auch in der heutigen Bewegung in der modernen, nicht die Erfüllung der sinnlichen Wünsche. Und er sagte, es ist nicht möglich, das auf der körperlichen Ebene allein zu tun, denn die Wünsche sind mehr als die Möglichkeiten des Körpers zu genießen. Deswegen gibt es Kunst und Kultur, um die Wünsche auf einer sublimierten, das heißt verfeinerten Form zu erfüllen. Adler sagte, das stimmt. Der Mensch hat ein unglaubliches Bedürfnis nach Libido, heißt so viel wie Libido ist so Lust, ne? Lusterfüllung. Was aber nicht, wie gesagt, er sieht das auch auf einer anderen Ebene, so unterhalten zu werden, so wie in der Kunst und Kultur. Und Adler sagte, das stimmt, aber wir sehen noch ein anderes Bedürfnis im Menschen, nämlich Einfluss auszuüben und Macht auszuüben. Man sieht das in jede, zum Beispiel selbst in ehelichen Beziehungen, sieht man, dass es ein Bedürfnis ist, für die Partner sich einzuteilen und zu sagen, in diesem Bereich, und da übernehme ich die Verantwortung. Das sind ganz legitime Bedürfnisse, das ist jetzt nichts Schlimmes, das sind einfach, die kommen mit der menschlichen Natur. Wir sollten sehen, ja. Ich glaube, wir alle kennen das. Wir wollen nicht laufend überfahren werden, dass jeder mit uns macht, was in seinem Plan ist, sondern wir haben auch Pläne und es ist für uns wichtig, diese Pläne in gewisser Weise zu leben. So, daraufhin kam Viktor Frankl und sagt, gut, die Libido und die Macht, das sind wichtige Bedürfnisse, aber rein darin unterscheidet sich der Mensch noch nicht vom Tier. Der Mensch muss, deswegen ist der Mensch, in dem, was er sieht, einen Sinn sehen. Können Sie das nachvollziehen? Wenn man keinen Sinn mehr in einer Tätigkeit sieht, dann wieso kann man sie dann weiterhin ausführen? Und das finde ich sehr schön. Letztendlich sagt er, der Sinn, der höchste Sinn ist der Sinn des Lebens. Den muss man feststellen. Aber es gibt auch andere kleine Sinn. Zum Beispiel in der Ernährung, da gibt es einen Sinn. Man muss satt werden. Wenn man nicht satt wird, dann unterlässt man diese Zubereitung und wendet sich einer anderen zu. Eine Ehe muss einen Sinn ergeben. Eine Beziehung muss einen Sinn ergeben. Auch eine Arbeit muss einen Sinn ergeben. Sonst ist man nicht zufrieden. So, mit den ersten beiden haben wir diese beiden Wünsche, die ganz tief in der bedingten Seele drin sind. Man will genießen und kontrollieren. Das haben schon Adler und Freud herausgefunden, weil es so offensichtlich ist, dass das ein Bedürfnis der bedingten Seele in der materiellen Welt ist. So, mit diesen ganz offensichtlichen und natürlichen Bedingtheiten ausgestattet, ist es manchmal schwierig, ein echter Hare Krishna Devotee zu werden. Weil da soll man plötzlich für Krishnas Freude aktiv werden. Das ist etwas ganz anderes, als wir in Millionen von Geburten erlernt und betrieben haben. Wenn man ein richtiger Transzendentalist werden will, ein Devotee, ist also eine ganz tiefe Transformation nötig im Herzen. Sanatana Goswami drückt aus, wie tief diese Transformation sein muss. Er sagt, mit der echten Einweihung durch einen echten spirituellen Meister wird ein echter Schüler eine Transformation erfahren, ähnlich so wie Kupfer, was zu Gold wird. Wer von euch hat organische Chemie studiert? Ich auch nicht. Du, Yamuna? Ich dachte. Nishinga Nanda, glaube ich. Nee. Der war da. Höchstens Gadara. Nee, Gadara ist ein Physiker. Katrin? Welche Katrin? Gagula, ja, Katrin hat das. Ah, daher habe ich das. Das Interessante herauszufinden, was nötig ist, damit Kupfer zu Gold wird. Ihr müsst wissen, also das habe ich jetzt in Belgrad gelernt, ein Element ist deswegen ein Element, weil sich die Molekularverbindungen auf eine bestimmte Art und Weise zusammen gerauft haben, hätte ich fast gesagt, ergeben. Molekular, was sind Moleküle? Das sind Zusammensetzungen aus Atomen. Das sind also ganz feine Strukturen in der Materie. Und der Unterschied zwischen Elfenbein und einem Sandesh ist wirklich auf dieser Ebene zu suchen. Mit dieser feinsten Verbindungen, die man nicht mit dem nackten Auge sehen kann. Wozu man unglaubliche Gerätschaften braucht, um das rauszufinden. So, wenn man also Kupfer in Gold verwandeln wollte, müsste man ganz tief eingreifen in die Molekularverbindungen. Man müsste ganz, ganz tiefe Veränderungen auf dieser allertiefsten Ebene machen. Die Alchemisten, das sind Mystiker, die es in Mitteleuropa wohl gab, haben versucht, das zu tun, und es soll einige geben, die erfolgreich darin gewesen sein. Es gibt in Indien Yogis, die ebenfalls diese Veränderung herbeiführen können. So, Sanatana Goswami gibt das Beispiel, dass er mit der Einweihung eben als ein Shudra ein Brahmana werden kann, und sagt, es ist genauso wie Kupfer, was durch einen bestimmten alchemischen Vorgang in Gold umgewandelt werden kann. Lass uns bitte noch kurz dieses Beispiel untersuchen. Es könnte mir gelingen, mit einem guten Pinsel und guter Farbe das Kupfer golden anzumalen. Aber so wie man das in den Abenteuer Winter hält, oder sagen Sie mal, eine Regennacht, würde das weggewischt werden und würde sehen, das ist kein Gold, das ist Kupfer. Weil es nur eben äußerlich gewesen ist, diese Transformation, nicht innerlich. So ist es auch mit einem Devotee, einem Dharma Dvaji, der ist auf einer äußeren Ebene vielleicht in der Lage, eine äußere Bemalung zu machen, Tilak und Dhoti und alles Mögliche. Aber wenn er in den Regensturm der Realität kommt, dann wäscht das alles ab. Und dann stellt sich heraus, ich bin ja immer noch aus Kupfer. Ich bin noch nicht aus Gold. Die Transformation ist anscheinend doch noch nicht erfolgt. Könnt ihr mir folgen? Ihr kennt das vielleicht bei euch selber, dass man manchmal sich wirklich bemüht hat, das alles gut zu malen, dass es eine gute Fassade ist, und dann gibt es diese, wir sagen dazu Tests, in unser, oder manche sagen Reinigungen dazu, diese Ereignisse, wo wir plötzlich gefordert sind und wo wir plötzlich dann sehen müssen, was ist schon in uns verwirklicht, was ist schon in meinem Herzen transformiert und was ist noch nicht. Es ist klar, die meisten Devotees sind dabei, eine solche Transformation zu erzielen, aber sie müssen Geduld lernen und wir müssen Geduld miteinander haben. Das geht wirklich nicht so einfach und so schnell. Das ist ein Vorgang, der manches Mal nicht nur ein Leben in Anspruch nimmt, sondern der unter Umständen sogar über mehrere Leben gemacht werden muss. Das ist ein Vorgang, der viel Vertrauen benötigt. Ein Vorgang, wo das Vertrauen immer wieder auch angegriffen wird und immer wieder aufs Neue stabilisiert werden muss, sodass man in diesem Vorgang der Transformation bleibt und eben nicht aufgibt, sondern weitermacht. Und das ist ein Vorgang, der nur dann geht, wie wir erfahren, wenn wir auf einer bestimmten Ebene einer Hare Krishna, herzlich willkommen, wenn wir auf einer Ebene, wenn wir gehalten werden in einem Framework, das Prabhupada als Vana Shram gesagt hat, dass wir richtig situiert sind, sodass wir richtig funktionieren können, auch auf der bedingten Ebene. Dieser Vorgang ist jedoch ganz, ganz wichtig, wie Krishna hier sagt, denn er sagt, nur jemand, der geläutert ist, wo diese Transformation, zu Deutsch gesagt, stattgefunden hat, kann diese Reise in die spirituelle Welt wieder anstreben. Es ist ein Vorgang, der sehr, sagen wir mal, sehr, sehr anspruchsvoll ist, zu dem man eine gute spirituelle Schulung braucht und eine gute spirituelle Anleitung, eben einen spirituellen Meister, der einen führen kann auf diesem Weg und von dem man vor allen Dingen Führung annehmen möchte. Das ist auch nicht immer gesagt. Man muss zu dem spirituellen Meister, wo man letztlich, oder der großen Seele, zu dem man sich hingibt, ein tiefes Gefühl des Vertrauens haben. Und man muss sich ihm genauso anvertrauen wie ein Reisender, der durch eine unbekannte Gegend geht, diese Gegend der Transformation, wo er einen braucht, der einen Führung gibt. Das ist, was in der Erläuterung hier steht. Prabhupada hat sich in dieser, hat einmal einen ganz liebenswerten Episode, in einer liebenswerten Episode über diese Transformation gesprochen. Es war in New York, wo Srila Prabhupada in einem Park spazieren ging. Ich glaube, es war der Central Park. Und er hatte sein Cane dabei. Cane heißt Spazierstock. Und er ging dann zu diesen Teichen und Seen, die alle von einer Eisschicht bedeckt waren, und stapfte mit dem Spazierstock so lange auf dem Eis, bis das Eis gebrochen wurde. Ihr könnt euch vorstellen, seine Schüler sehr verwundert waren. Was macht Prabhupada? Und am nächsten Morgen ging Prabhupada wieder von dem Weg herunter und ging zu dem zugefrorenen Teich und hieb es wieder auf. Dann hörten die Devotees, dass Prabhupada das auch in Frankreich gemacht hatte. Und sie haben sich jetzt wirklich irgendwann hat ein Devotee Prabhupada gefragt, Prabhupada, was hat das was zu bedeuten? Ist das so ungewöhnlich? Und Prabhupada sagte, well, zuerst wollte er nicht darüber sprechen, wollte das ein bisschen für sich behalten. Er sagte, well, Es ist meine Aufgabe, Eis zu brechen. Ich wusste immer noch nicht, was er meinte. Und dann sagte Prabhupada, unser Bewusstsein ist ursprünglich voller Liebe zu Krishna. Aber wenn wir in die materielle Welt kommen, wird unter dem Einfluss der materiellen Welt unser Bewusstsein transformiert. Es ist genauso wie Wasser, was ursprünglich flüssig ist, sanft dahin fließt. Aber wenn es in eine Kälte hineinkommt, eine kalte Atmosphäre, friert das Wasser und wird hart. So ist es auch mit der bedingten Seele. Unser Bewusstsein ist hart geworden. Wir sind hier die Gesellschaft der Eisherzen geworden. Und Prabhupada sagt, meine Aufgabe ist es, dieses Eis zu brechen, diese Zurücktransformierung zu dem natürlichen, ursprünglichen Zustand des spirituellen Lebens zu machen. Das ist meine Aufgabe. Ich nehme an, Prabhupada beim Spaziergang hat sich erinnert an diese Aufgabe und hat einfach sich so ein bisschen in die Mut gebracht, die Stimmung des Predigers, der da einfach auf dem Eis herumtrümmert. Herzlich willkommen, Mandali. Lässt du dich zu mir setzen? Später vielleicht. So. Das ist die Situation. Nun, diese Aufgabe von spirituellen Meister und Schüler ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Eine Aufgabe, die wenige, die zu einer spirituellen Institution kommen, am Anfang erkennen. Und eine Aufgabe, die viele, die zu ihr gekommen sind, im Laufe ihrer spirituellen Entwicklung leider etwas in Vergessenheit bringen lassen. Zuerst am Anfang des Krishna-Bewusstseins, wenn man sich dann irgendwann mal bewusst wird darüber, es geht um die Transformation des Herzens in meinem Leben, wird man von großer Begierde erfüllt. Aber auf dem Wege dann merkt man, man muss, es geht nicht so schnell, wie man sich das vorgenommen hat. Und zu dem Zeitpunkt wird man natürlicherweise sehr bemüht, sagen wir mal, auf einer Ebene sich anzusiedeln, wo man natürlich ist. Viele Devotees suchen dann Zuflucht im Grihastha Ashram und fragen sich auch, ich möchte mein ganzes Leben Krishna bewusst sein. Was muss ich da für Elemente haben? Es ist sehr, sehr natürlich, dass diese Entwicklung stattfindet und sehr, sehr wichtig. Es ist aber genauso wichtig, dass nachdem wir uns so gut wie möglich bemüht haben darum, dass unsere Aufmerksamkeit wieder auf das Hauptziel zurückgeht, damit wir auch ein spirituelles, erfülltes Leben führen können, was uns innerlich erfüllt, was uns auch begeistert mit dem Verständnis. Es geht weiter in meinem Leben. Ich komme Krishna näher. Die Transformation arbeitet weiter. Nicht wie Prabhupada so schön sagte, der gesamte Prozess der spirituellen Kultur hat das Ziel, das Herz des Lebewesens umzuwandeln, sodass es seine Beziehung mit dem Herrn entwickeln kann. Das ist sehr wichtig. Ihr wisst, viele von euch sind in den Grihastha-Stand gekommen. Ihr wisst, auch im Grihastha-Stand, damit man eine gute Beziehung pflegen kann, ist eine Umwandlung des Herzens, ein Arbeiten im Herzen nötig. Wie sehr muss das erst dann der Fall sein, wenn wir eine Beziehung zu Krishna entwickeln wollen? Wie sehr ist es da der Fall, wenn es schon im menschlichen Leben, wenn man nicht so bleiben kann, wie man ist, wenn man Zugeständnisse machen muss, wo man einsehen muss, hier habe ich einen kleinen Defekt, hier muss ich dran arbeiten. Wie sehr muss das der Fall sein in Beziehung zu Krishna? Wie sehr ist da eine grundlegende Transformation im Herzen nötig? Es ist sehr wichtig, dass sich die Devotees bewusst darüber bleiben, dass es um diese Transformation geht und dass sie auch realistisch wissen, es ist nicht einfach. Und es macht nichts, dass es nicht einfach ist. Es ist keine Tragödie. Es ist, zurück zu Krishna in die spirituelle Welt zu gehen, ist das höchste Ziel des Menschenseins. Das ist etwas, was uns immer wieder aufs Neue ruft aus unserer Bedingtheit und uns immer wieder eine Aufgabe im Leben stellt. Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist Sobari Muni. Sobari Muni ist das Kardinalbeispiel. Sobari Muni muss wohl irgendwann gesehen haben, dass materielles Leben ein Sklavendasein ist, wo man einfach dem Sinn und dem Geist folgt und nicht selbst verwirklicht ist. Und er wurde ein Yogi, um die powervollen, die machtvollen Dränge, die aus dem Körper und dem Geist kamen, durch den Yoga-Prozess zu besänftigen. Er wurde ein so großer Yogi, dass er schließlich, um seine Yoga-Praxis in aller Ruhe auszuführen, auf den Boden des Flusses Yamunas ging. Störungsfreier Ort. Ich weiß, einmal haben mich Shinyananda und Madan Mohan Mohini in Indien aufgesucht, an dem Ort, wo ich versucht habe, hier zu Chan und Krishna so zu dienen. Und wir saßen da an dem Ort und überall waren die Kartik-Lautsprecher in Gang. Also ein Tempel wetteiferte mit dem anderen, wer die schönere Musik macht, live, nicht? Aber über Lautsprecher. Und wir saßen da so und wir hörten das. Es ist ganz schön zu hören, wenn man einfach so kommt als jemand, der eine spirituelle Kultur intakt erleben möchte. Ist aber sehr schwierig, wenn man in diesem Kirtan-Festival chanten will, Hare Krishna, Hare Krishna, und das Japa chanten will. Es geht fast nur mit einem großen Flughafenarbeiter Gehörschutzaufsatz auf die Ohren. So Sobari Muni muss ein ähnliches Erlebnis gehabt haben. Er ging in die Yamuna, da war es wirklich am Boden der Yamuna, total still, keine Störung akustischerweise. Und da praktizierte er weiter Yoga. Nun, als er da so war, sah er plötzlich vor seinen Augen, wie zwei Fische sich lieb hatten. Wie man das voreinander, also Nachkommenschaft erzeugten, vornehm ausgedrückt. Und als er das sah, wurden alte Sanskaras, alte Eindrücke und Wünsche, die er durch die Yoga-Praxis überdeckt hatte, erweckt. Und er sah plötzlich sexuelle Bilder, die ihn durchaus ansprachen, also indem sie ihn agitierten. Und so kann man nicht Yoga praktizieren. Er wurde völlig agitiert und er musste dann auftauchen und ging zu einem, musste sagen, also ich muss heiraten, das geht so nicht weiter. Ich muss das anders versuchen. Das ist ja alles noch da im Herzen. Und er ging dann an einen Königshof hin und dort heiratete er gleich 50 Prinzessinnen. Also es mussten ernsthafte Wünsche gewesen sein, ernstzunehmende Wünsche. Also der verstrickte sich total. Das war nicht Monogamie, sondern Polygamie. Und zwar 50, also da 50, stell dir das mal vor. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 5 mal so viel. Es ist unglaublich viel. Am Ende des Lebens dann war er immer noch nicht zufrieden, weil er stellte fest, die Wünsche zu genießen sind unbegrenzt. Die kann man nicht zufriedenstellen. Einmal in einem Interview als ich noch jung war, da habe ich so im Fernsehen darüber einmal gesprochen. Da fragte mich dann der Journalist, was haben Sie gegen materielle Zufriedenstellung? Ich sagte ihm, also absolut nichts, wenn es möglich wäre. Es ist aber nicht möglich, weil wir sind von spiritueller Natur. Wir wünschen uns den unendbegrenzten Austausch mit der höchsten Persönlichkeit Gottes und wir können niemals ganz gänzlich zufrieden werden in unseren Wünschen in einem begrenzten Umfeld der materiellen Welt. So, ihr könnt sehen an dem Beispiel von Sobari Muni, was ein Beispiel von Fehlschlag ist. Ja, wir müssen sagen, er ist von seiner Ebene oder von seinem ursprünglichen Ziel abgekommen. dass es nicht einfach ist, diese Transformation zu bewerkstelligen. Es ist sehr wichtig, dass die Devotees sich darüber bewusst werden und sich selbst nicht verurteilen, wenn sie sehen, bei mir ist die Transformation noch nicht so erfolgt, wie es in den Schriften als ihr Ziel angegeben wird. Und dass sie sich aber dann Gedanken machen, wie kann sie denn kommen, diese Transformation, und nicht den Vorgang aufgeben. Wenn es nicht auf eine Weise gelingt, muss man sehen, dass es auf eine andere Weise gelingt. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie diese Transformation in unserer Kultur geschieht. Und immer wieder auf eine sehr hoffnungsvolle und hoffnungsgebende Wahrheit gekommen. Es geht, wenn man in Kontakt ist mit Krishna und Krishnas Barmherzigkeit bekommt. Sonst ist es nicht möglich. Der Kontakt mit Krishna kann das Herz verwandeln. Ein Beispiel, was gegeben wird, wieder aus der Chemie, ist die Sonne. Die Sonne, wenn sie an einem infizierten Ort lange genug scheint, wird der Ort desinfiziert, wird gereinigt. So Krishna wird als der Allreinigende bezeichnet, weil auch unreine Menschen und Herzen, die mit ihnen in Kontakt kommen, gereinigt werden können. Transformation ist lediglich eine Angelegenheit der Reinigung, der Läuterung des Herzens. In Adishesh Prabhu berühmt gewordenen Buch, dem Bhakta-Kurs, heißt es der Bhakta-Kurs eigentlich, ist das der Titel, oder der Bhakta-Kurs? Ist ein Vorwort, wo gesprochen wird auf humorvolle Art und Weise, wie wichtig Krishna bei dem Vorgang des spirituellen Lebens ist. Es wird gesagt, genauso wie die Sonne wichtig ist, um Dunkelheit zu vertreiben, kann nur Krishna die Dunkelheit des materiellen Daseins aus unserem Herzen entfernen. Wir selber können das nicht machen. Wenn selbst Sobari Muni das nicht konnte, der viel bessere Vorausbedingungen hatte durch seine Geburt, wie sollen wir armen leidenschaftlichen Westler das denn schaffen, die so angehaftet sind wie alles Kleber an die Substanz, die es gerade klebt. So, die Sache ist die Krishna-Sonne. Das heißt, wenn man Kontakt hat mit Krishna in dem heiligen Namen, gibt es drei Stufen. Die erste ist eine Stufe, wo noch keine Transformation möglich ist. Nämlich, die Namen-Apparat-Stufe. Die zweite Stufe ist die Stufe, wo man sich ernsthaft bemüht, Vergehen zu vermeiden und dann die Krishna-Sonne so ein bisschen aufgehen sieht. Man sieht noch nicht Krishna auf dieser Stufe, aber man spürt Krishnas Einfluss im Herzen, der das Herz läutert. Genau wie wenn die Sonne im Horizont aufgeht. Man sieht die Sonne selber noch nicht, aber man sieht ihre Strahlen, die die Dunkelheit vertreiben. So ist es auch, wenn man auf der Namabhasa-Stufe chantet, auf der Stufe, wo man versucht, die Vergehen zu vermeiden, dann kann man die Krishna-Sonne erfahren. Und schließlich kommt dann Shodhanam, der Stufe des Reinschenkens, wo die Krishna-Sonne voll und ganz da ist und man Liebe zu Krishna fährt. So, ich sehe manche von euch mit dem normalen Hare Krishna Zuhörermine da sitzen. Ja, haben wir schon gehört, funktioniert nicht bei uns. Morgen, wann gibt es Prasadam und wann hört diese Tortur auf? Und so weiter. Ich möchte euch allen Mut machen. Es funktioniert tatsächlich. Ich möchte euch zwei Beispiele erzählen, aus denen ihr sehen könnt, dass es auch für euch funktionieren kann. Es gibt, wir hatten am 2. Juni, da war eine Ekadasi, eine sehr intensive Tour hinter uns und eine sehr schwierige Tour, spirituell und auch physisch sehr schwierig. Ich möchte euch empfehlen, im Augenblick nicht nach Belgrad zu gehen. Da ist viel Uranium in der Luft. das ist sehr, die haben tatsächlich von der NATO diese Giftstoffe dort abgeladen. Das ist jetzt rausgekommen als ein Skandal. Es ist nicht so, dass die Amerikaner sehr zivilisiert Krieg führen. Also nach der Bombardierung ist das alles in der Luft. Man wird müde, man geht, man hat schließlich das Gefühl, du gehst durch Blei. So schlecht fühlt man sich physisch. Und dann Spiritual, man muss das so intensiv predigen die ganze Zeit. Und wir haben gesagt, am 2. Juni machen wir einfach die Revolution. Wir haben dann eine Einladung ausgesprochen, haben eine Villa aufgesucht, es gibt sogar in Serbien, und haben dort von morgens bis abends gechantet. Alle 3 Stunden haben wir uns getroffen und haben Bhajans gemacht oder gesungen zusammen und aus relevanten Stellen aus den Schriften gehört. Hallo? Haben aus den relevanten Stellen in den Schriften gehört und waren schließlich so begeistert. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Auch die Bodhis, die also ganz ja, durch die Gemeinschaft mit der materiellen Energie und wenig, da gibt es ja keinen Tempel, wenig Kirtans und so weiter, wenig Sangha, so ganz eine gewisse den heruntergehenden Fahrstuhleffekt erfahren haben in ihrem Leben und ihrem Bewusstsein, kamen zusammen, haben gechant. Die einzige Regel, die wir hatten, war, niemand musste eine bestimmte Zahl erfüllen oder so, das war nicht der Fall. Man konnte auch, wir hatten einen Rastraum für Männer und einen Rastraum für Frauen, dass man rasten konnte, wenn man sich danach fühlte und so weiter. Die einzige Regel war, keine einzige materielle Sport. Nicht an diesem Tag. Danach alles möglich. An diesem Tag keine einzige Silbe Unsinn reden. Oder materielle Gespräche führen. Das war der einzige. Und es konnte, gab es natürlich auch die Tratschecke, wenn du so viele Leute hast. Aber das war mir, das ist auch, Tratschecken soll es auch geben. Wir haben gesagt, nur in der Tratschecke bitte. Sonst nicht, weil wir wollen eine Atmosphäre aufbauen. Und wir können, wenn es absolut nicht geht, eine Tratschecke einlegen, wo man über Gerüchte sprechen kann oder was man gerade will, ne? Und so weiter. Und es war so wirkungsvoll. Die Devotees kamen danach und sagten, danke, ich habe sowas noch nie erlebt. Es gibt Krishna-Bewusstsein. Man kann unter den Wolken des gewöhnlichen materiellen Bewusstseins herauskommen und dann in diese Zone des Krishna-Bewusstseins rein. Malati ist eine häufige Fliegerin. Sie kann uns sagen, es gibt diese, wenn das Flugzeug so durch die Wolken stößt, die Wolkendecke, und dann in diese lichterfüllte, sonnendurchflutete Gegend, ist immer so ein schönes Erlebnis. Ist es nicht so? Und man denkt, wie ist denn das möglich, dass hier so gutes Wetter ist? Ist es nicht so? Ich habe jetzt einen Monat nur im Regen, im miesen Regenklima gelebt. Und jetzt in der gleichen Situation, also nur 1 Kilometer über dem Boden oder wie viel? Vielleicht 2? 2,5 vielleicht. 2,5 Kilometer. Ist es so gut? Ist die Atmosphäre so gut? Wie kann es möglich sein? Warum ist mir das entgangen? Und das geht einem auch. Wenn der Devotee ernsthaft mit dem heiligen Namen Gemeinschaft pflegt und einfach versucht, sein Bestes zu geben. Das klappt. Also wir hatten jemanden dabei gehabt, wo wir es nie geglaubt hatten und er das auch nicht geglaubt hatte, dass es möglich für ihn ist, wirklich glücklich zu werden im Krishna-Bewusstsein, nur mit dem heiligen Namen. Und er kam danach mit Tränen in den Augen. Was ist passiert? Ich verstehe das nicht. Die ganze Nacht ging es dabei, Hare Krishna, Hare Krishna. Man aufwachte, Hare Krishna, Hare Krishna. Zweites Beispiel ist, wir hatten in London haben sie eine interessante Kultur entwickelt, die wir auch versuchen wollen, in Goloka Dham. Also ich würde gerne euch einmal einladen, wer Zeit hat, einfach mal 7 Stunden zu chanten. Nur chanten, nur singen. Und Der ganze Tempelraum war voll. In London haben sie auch diese Situation, die alle großen Tempel kennen, dass es eine Tempelbelegschaft gibt und eine große Kommunität, Gemeinschaft, die in ihrem Herzen manchmal lange suchen muss, bis sie den Enthusiasmus finden, in den Tempel zu gehen. Lange Zeit müssen sie suchen, bis sie den finden, diesen Enthusiasmus. Aber die kommen alle zu diesem Namen. Ja, das war alles voll. Mittag. Also alle waren da und tot. Es war eine Atmosphäre. Wunderbar. Weil die alle gewusst haben, es ist serious jetzt. Wir wollen Devotees werden. Wir wollen versuchen, im Herzen Krishna-Bewusstsein zu erleben. Und wir müssen erstmal selber etwas erleben in unserem Krishna-Bewusstsein erfahren. Und die kamen zusammen und wir haben dann gesungen. Ich weiß nicht, fünf, also vier fing es an, das heißt 4.30 Uhr in der Hare Krishna Zeit. Und wir haben dann bis 12 Uhr waren wir da sitzen und also wir waren da und das. Am Schluss waren nicht mehr so viele da, weil sie um 1 Uhr war angekündigt, um 1 Uhr endet man und die hatten sich eingestellt dementsprechend. Aber bis nicht 1 Uhr, 11 Uhr. Und danach war so eine Atmosphäre. Und danach, am nächsten Morgen, wollte ich was sagen zu jemandem, aber es kam nur Hare Krishna raus. Und kam Shiva Ram Maharaj und wollte was zu mir sagen. Und er sagte auch nur, sorry, ich wollte eigentlich was sagen. Und dann haben wir beide gesagt, warum schenken wir einfach nicht für den Rest unseres Lebens? Setzen uns einfach hin, nur chanten. Dann haben wir gesagt, weil wir Service machen. Wir wollen für Prabhupada. Ich glaube, zwischen diesen beiden Dingen, Service und echtes und Chanten. Nein, nun, ich weiß, dass viele, die sowas noch nicht erlebt haben, zweifeln. Wird es bei mir funktionieren? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich werde unruhig. Was soll ich machen? Einer sagte, bevor wir mit dem Chant-Marathon anfingen, sagte, ich habe richtig Angst vor diesem Tag. Weil dann sitze ich da und dann gibt es nichts zu essen und nichts zu trinken. Und mein Geist ist ganz schön stark. Und dann torturt, dann quält mich der blöde Geist den ganzen Tag. Richtet ihr dann auch eine Videoecke ein, dass man sich Spielfilme anschauen kann, wenn man nicht mehr kann und so weiter? Dann geht, nein, es gibt nur die Tratschecke für diesen Tag als einzige Möglichkeit. Und es gab nur einen, der die Tratschecke aufgesucht hat. Der war dann für sich und suchte jemanden, dass man da so mittratschen, aber keiner wollte mittratschen, weil das klappte tatsächlich. Man muss das einfach erfahren. Ich weiß, man glaubt es nicht, aber wenn man es erfährt, dann geht es. So, ich werde versuchen, die Tempelmanager zu überreden, dass wir einen solchen Tag mal gestalten hier und ihr werdet selber sehen. Und wenn ihr nicht daran teilnehmen möchtet, könnt ihr ja die anderen fragen und prüfen, ob es geklappt hat. Es kann klappen. Das ist die einzige Möglichkeit, diese Transformation im Herzen zu erfahren. Man muss erfahren, dass Krishna im Leben gegenwärtig ist. Sonst kann man nicht ein echter Devotee werden vor Krishna. Das ist sehr, sehr wichtig, diese Erfahrung zu machen, diese Namen, diesen Shuddha-Namen, diesen Rein. Und in den Schriften heißt es, in diesem Zeitalter ist das Beste über den heiligen Namen. Und ich habe das nie geglaubt, ich hatte auch Angst vor dem Tag. Ich kenne das von Indien und habe gedacht, Sachinandaswami, in Indien geht es, da ist die Atmosphäre so. Aber du mit deinem Geist und jetzt ist der Körper so runter wegen diesem komischen Klima, also das ist richtig, es geht einem richtig ans Leder, gesundheitlich. Es ist sehr hart. Und man denkt an so viele Dinge und man muss mit dem noch sprechen und der möchte noch etwas. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, das Interview hier zu gestalten im Fernsehen und so. Man ist ganz schön beschäftigt im Geist und dann ist man ein bisschen, ach, So einfach, wie soll das gehen, habe ich gedacht. Aber es ging. Und dann ist ein Wunder geschehen. Soll ich noch über das Wunder erzählen? Ja? Ein Wunder geschehen. Folgendes. Denkt jetzt aber nicht, ich bin total daneben. Aber ich habe ein Foto dann genommen, damit das Wunder auch dokumentiert ist. An diesem Tag waren einige Devotees auf einem ganz neuen Predigerfeld, was wir versuchen zu entwickeln. Sieht man, es ist wichtig, dass wir sehen, was in den Menschen geschieht. Es gibt viele Anzeichen dafür, wie Krishna in Deutschland die Atmosphäre langsam erhebt. Und ein Anzeichen ist, es gibt viele junge Leute, die sich mal wieder nach Indien orientieren, wie damals in den 60er Jahren oder 68er Jahren. Da war ja ein Aufbruch unter den jungen Leuten nach Indien. Viele Busladung voll mit jungen Leuten ging dorthin. In der Unterhaltungsmusik wurden Gitas verwendet. Selbst die Rolling Stones, die nun wirklich nicht ganz viel mit Spiritualität zu tun haben, haben eine Sita verwandt bei Aufnahmen. Das gehörte sich einfach zum guten Ton in der Kultur einfach unter den jungen Leuten. Und es gibt sowas wieder. Sind Anzeichen dafür da. Es ist ein Gebiet in der modernen Musik, es heißt Goa-Musik. Und es gab ein paar sehr, sehr selbstlose Diener, Krishnas, Devotees, die gebeten hatten, zu so einer Goa-Party zu kommen. Und die weihen so eine Goa-Party ein, da gibt es meistens so ein Ritual, damit es schön geht und dass die Leute etwas erleben. Also ganz, da werden wirklich, sagen wir mal, religiöse Elemente importiert in einen anderen Bereich hinein. Und dann waren die Devotees mit Nina auf der Bühne und haben eben gesungen mit ihr. Und den ganzen Tag haben sie Prasadam verteilt. Und das war sehr schwer. Das ist laute Musik und viele der Leute sind noch nicht in der Lage, alle unerwünschten Angewohnheiten aufzugeben. Die waren umgeben von dieser materiellen Atmosphäre. Und ich ging am Morgen runter und habe einfach gedacht, also ich weiß, wie tough das ist, Barock-Festivals zu prägen, ohne was zu essen, ohne was zu trinken, ist ganz schön hart. Also es ist wirklich, geht wirklich an die Substanz heran. Und das bei einer Goa-Party, also das ist wirklich unmenschlich. Und die haben halt diesen Service gemacht, weil sie wussten, wir wollen Krishna dienen. Und da ist bei den Detis plötzlich, ist ganz auf dem Gürtel sichtbar, stand ganz groß das Wort Goa. Ich habe ein Bild davon, ein Foto. Ich ging also runter und dachte, oh, die Armen, also ich habe das gut, ich kann chanten und die machen diesen Heavy Service für Krishna. Also jetzt schicke ich Ihnen alle meine guten Wünsche und bete für Sie, dass Sie das durchhalten und so weiter. Dass keiner im Maya fällt und so weiter. Und plötzlich leuchtet auf dem Gürtel das Wort Goa auf. Ihr könnt das sehen. Ich habe Bilder. Ich muss nur finden. Nein, das ist jetzt keine Ausrede. Also man muss ein bisschen suchen, dann hat man es. Also man kann ein Bild zu Goa Bhavani geben und wer sich interessiert, kann das anschauen von ihm geben. Sieht man richtig da? Ich habe mir jetzt vorgenommen, von den Wundern, wenn sie sich überhaupt fotografieren lassen, ich erlebe, Fotos zu machen, um den Devotees zu beweisen, es geht. Krishna ist da. Aber manche Sachen lassen sich eben nicht fotografieren, weil das in Bewusstsein stattfindet und nicht auf dieser Ebene. Gut. Hare Krishna. Ist auch gut gegangen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe mit den Devotees gesprochen darüber. Wisst ihr, ich komme jetzt zum Ende der Vorlesung. Es tut mir leid, ihr seht, ich bin noch nicht so ganz hier. Das war sehr anstrengend. Denn kein Schlaf, das bedeutet London, kein Schlaf. Viele Leute, ganz aufregende neue Projekte. Und dann kommt man hier hin und dann wacht man gerade kurz vor der Lecture auf. Also es tut mir leid, dass ich ein bisschen langatmig war. Es ging mir heute um das Thema der Transformation. Und ich möchte euch ganz herzlich bitten, alle für euch, sich mit diesem Begriff auseinanderzusetzen. Seid bitte nicht traurig oder enttäuscht, wenn ihr feststellt, dass es nicht so einfach geht. Das ist klar. Sobari Muni. Denkt an Sobari Muni. Das ist klar, das geht nicht von heute über morgen. Man kann sich ganz schnell äußerlich wohl als Devotee zurecht machen, aber innerlich diese Veränderung, das dauert. Das ist klar, das ist nicht, dass wir deswegen uns schlecht fühlen sollen. Es ist gut, wenn wir das erkennen, aber es ist auch deutlich, wir haben eine unglaublich schöne Chance, indem wir versuchen, mit der Krishna-Sonne Gemeinschaft zu haben, mit Krishna, der diese Dunkelheiten, die sich seit Jahrmillionen im Herzen angesammelt hat, durch seine Gegenwart wegnimmt. Und diese Krishna-Sonne erscheint halt am ehesten in dem heiligen Namen. Und dann sollten wir sehen, dass wir in unserem Leben einfach diese Namenkultur machen. Die Devotees nehmen jetzt heilige Gelübde auf sich in ein paar Tagen von unserer Gemeinschaft und diese Gelübde sind hauptsächlich in Bezug auf den heiligen Namen und auch geben und so weiter. Und wir sollten diese Devotees unterstützen in ihrem Weg, diese Transformation im Herzen anzugehen. Und wenn wir Devotees sehen, denen es nicht so gut geht, im Augenblick sollten wir sie versuchen zu ermutigen und ermuntern in ihrem spirituellen Leben, sodass es ihnen wieder gut geht und sie wieder eine schöne Krishna-bewusste Verwirklichung machen können. Ja, das ist genau das Ende. Hare Krishna. Ich werde heute wieder weiterfahren, wegen der Akademie und ich komme aber bald zurück. Ich habe jetzt meine internationalen Reisen hinter mir und jetzt möchte ich wieder ein bisschen öfters in Goloka Dham sein. Wir haben auch ein Predigerprogramm jetzt in der Umweltuniversität im Bergfeld arrangiert. Bestimmt interessant für einige von euch zu kommen. Ich würde euch aber bitten, diejenigen, die kommen, lieber in Zivil zu kommen, bis auf die Gruppe, die da etwas macht auf der Bühne, weil wir wollen da natürlich viel machen und wir müssen sehen, dass wir ganz vorsichtig da reinkommen in diese Atmosphäre. Und dass sie nicht gleich denken, die Invasion von Goloka Dham findet statt. Es kommen auch hier bald die Bürgermeister, habe ich gehört. Heute kommen die Bürgermeister. 31 Stück, ne? Also Stück sagt man nicht, 31 Personen. 31 Personen. Schön, schön. Also lasst uns, wir sollen alle glückliche spirituelle Gesichter zeigen, dass sie auch uns unterstützen wollen und sagen, hier funktioniert, das ist gut. Ja, wollte ich sehen, habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema oder überhaupt zum Thema, weil wir uns ja jetzt, weil ich ja gleich weiterfahre und so weiter, gegeneinander. War so froh, dich zu sehen, du warst so überraschend, du kamst so von der Zeit. Malati. Bhaktivinoda Thakur sagt, dass es eine gute Methode gibt, um das Vertrauen ins Chanten zu steigern. Das ist in der Gemeinschaft von Devotees zu chanten. Also es ist ein, ja, es ist klar, wenn man auf einer bestimmten Stufe steht, der ersten Stufe, dann kommen eben, dann kommen die Verwirklichungen nicht und wir spüren die nicht, sondern kann es sein, dass wenn die eine Tai-Chi-Übung machen, dass das Prana in sie reinströmt und dann pumpt. Aber es ist halt eine materielle Energie, das Prana. Es ist, das, ja, sie fühlen bestimmt was anderes als im materiellen Leben. Ich mache im Augenblick, also ich hatte so große Rückenbeschwerden und musste deswegen Übungen machen, die mit der Prana gehen. Und das ist ein unglaublich erfüllendes Gefühl. Man fühlt sich sehr glücklich dabei, wenn das da durch einen durchschießt, die Prana. Und, aber es ist eben nur das. Es ist, kann man schön, wenn man sonst nur, wenn man merkt in seinem Leben, dass es einem an Freude und Energie fühlt, dann ist man schon darüber glücklich, mal was anderes zu haben, als immer nur so das Altersleben. Aber es ist eben nicht unbedingt, es ist nicht das Gleiche. Ich glaube, es ist ganz natürlich, das kennt man doch, manchmal gibt es doch diese Zeit, wo man muss einfach mal wieder was Gutes essen. Kennt ihr das nicht? Dass man einfach sagt, gut, jetzt habe ich eine Woche lang nur Kitschel gegessen, diese langweilige ayurvedische Diät, jetzt muss eine Pizza her. Und dann, wenn man dann eine mal kriegt, dann, und dann einfach glücklich, das ist verständlich, wenn man so ausgehungert ist. Also kann ich mir gut vorstellen, dass diese Devotees, die spirituell nicht so viel erfahren, dass die dann sehen, ich möchte irgendwas erfahren in meinem Leben und dann zu anderen Vorgängen gehen. Verständlich, aber das heißt eben nur, dass sie in ihrem spirituellen Leben noch mal sehen müssen, woran es dann liegt, dass sie nicht so schnell erfahren haben. Ich habe auch festgestellt, alle Devotees, die das machen, letztendlich wissen sie, dass sie nur Krishna suchen. Das ist letztendlich allen klar, auch nachdem sie so einen Erfahrungsweg gemacht haben. Wir haben es in Serbien gesehen. Da gab es viele Devotees, die sehr betroffen waren von den Veränderungen der letzten Zeit. Ich will das jetzt nicht so thematisieren, dieses unangenehme Thema. Und die sind aber fast alle wieder zurückgekommen, nachdem sie viele Dinge gemacht haben. Weil man weiß einfach, es geht um Gott. Ein bisschen Prana, ja. Oh. Aber es geht um Gott letztendlich. Und das ist immer das Höchste. Das hören die auch durch alle New Age-Bücher dann wieder. Wow, da steht es ja auch. Liebe. Die reden auch so viel von Liebe. Ach, das habe ich doch auch schon mal gehört in der Vorlesung. Prema Bhakti und so. Ach, das ist ja genau das Gleiche, was davon, worum es beim Krishna-Bewusstsein geht. Warum habe ich das immer, habe ich immer dran vorbeigelesen? Ich schlimme Heini. Nicht? Und dann sagen wir, jetzt muss ich doch ein bisschen tiefer die Sache mal angehen. Golokadham. Ich habe die neue Übung. Die, wir tauschen immer Übungen aus, weil wir alten Leute. Ja. Beim Service und beim Chanten und bei allen anderen Prozessen im Krishna-Bewusstsein geht es eigentlich um genau das Gleiche. Und wenn man das rausbekommt, dann kann man in jeder Situation Krishna-bewusst sein. Beim Service fällt es uns sehr leicht, diesen Aspekt zu entdecken, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Es geht beim Service darum, Krishna zufriedenzustellen. Ich weiß, dass viele Arten des Services, da will man natürlich, es bringt ja auch Spaß, bestimmte Bereiche. Nicht? Aber jeder, der Service tut, entschlossenen Devotional Service über einen längeren Zeitraum, weiß, Es geht eigentlich darum, Krishna zufriedenzustellen. Man fragt sich dann ja, wenn man Service macht, warum mache ich das jetzt? Und man kommt dann dazu, ja, wegen Krishna. Kennt ihr diese Sache, wenn man wirklich intensiv Service macht? Und es gibt dann solche Momente im Service, wo du keine materielle Belohnung kriegst dadurch. Manchmal bringt es Spaß, manchmal ist es aber sehr, sehr intensiv. Weil wir, besonders dann, wenn ein Devotee bereit ist, Verantwortung zu tragen, dann geht das ja richtig los mit dem Service. Wenn man, ich das übernehme diesen Bereich jetzt als meine Verantwortung für Krishna, dann wird das manchmal intensiv. Und dann muss man das, dann kommt jeder dazu, ich tue das wegen Krishna. Um Krishna zufriedenzustellen. So ist es auch beim Chanten. Du chantest nicht in erster Linie, um gut drauf zu kommen, um das jetzt mal so auf ganz banales Devotee-Deutsch runter darauf zu tun. Du chantest, um Krishna zu lobpreisen. Du chantest, mein lieber Krishna, bitte akzeptiere mich. Bitte engage mich, beschäftige mich in deinem Service. Denn wenn man auf diese Ebene kommt, das ist eine hohe Ebene, dann merkt man, dass es geht im Krishna-Bewusstsein immer um das Gleiche, Krishna zu dienen. Viele Devotees verstehen das nicht und suchen deswegen Zuflucht bei anderen religiösen Vorgängen, bei anderen Institutionen und so weiter, weil sie merken, mir geht es nicht so gut. Wenn immer du zum spirituellen Leben kommen willst, musst du dazu kommen, irgendwann mal zu tun, it is just for you. Es ist mein, ein ganz persönlicher Ausdruck meines Dienstes für dich, Krishna. Nun hast du gesagt, wie ist es mit dem, es gibt manchmal verschiedene Schwerpunkte. Ja, es ist, wir werden immer angehalten, dass es gut ist, ein ausgewogenes Programm zu machen. Aber ich weiß, das geht manchmal zum Beispiel bei Pujari-Servicen, nicht Prediger-Servicen, die haben solche Services haben ihre eigene Dynamik. Auch Management hat ja seine eigene Dynamik. Da gibt es manchmal so viel auf dem Tisch, was man tun muss, dass man froh ist, wenn man gerade irgendwie seine Runden dazwischen noch chanten kann. Das ist nun mal in der Natur der Sache da. Und man muss dann einfach sehen, wie man spirituell, was man spirituell braucht. Manchmal ist es gut für auch Pujaris, wenn sie die Möglichkeit machen können, Ersatz-Pujaris zu haben, dass sie mal einen Tag ein bisschen vielleicht mehr chanten können und so. Oder, naja, wenn der Pujari einen Ersatztag hat, dann muss er erstmal ausschlafen. Das ist die erste Notwendigkeit. Also das ist eine ganz, also, oder muss einfach mal einen Waldspaziergang unternehmen und persönlichen Austausch pflegen mit Devotees oder so. Ne? Kennt das ja, Pujaris, unsere Pujaris tun. Ihr werdet langsam weltberühmt. Also viele, die bei uns in London haben mich angesprochen. Wir haben Bilder von Radha Madan Mohan. Wir sind ja eigentlich Gokula Narada, Gokula Nanda, die Bodhis, aber wir finden auch diese Devotees, diese Deities so schön. Radha Madan Mohan strahlen so aus. Super. Jetzt kommt bald ein ganzer Trupp von London, die Pandavasenas. Das sind sehr nice Devotees. Bleib. Nein, bleib hier ruhig sitzen. Alicia, Mama Alicia. All the nine? Performing? Aha, another process than chanting. Our acharyas say that all processes should be accompanied by the chanting of the holy name. Jiva Goswami, for instance, speaks about archana, deity worship, as being, this is very important that it is accompanied by the chanting. And so is smaranam, the art of meditating about Krishna, has to be accompanied by the chanting. Why? Why is chanting so important that the others need chanting to really work? The answer is that it is the Yuga Dharma. It works best in this age, where we are not so qualified, and where chanting really is working them. It's just fitting our present situation. For instance, in Ayurveda, you find many prescriptions, but our doctor, Dr. Naram, he says some of those prescriptions don't work so good because the human body has changed a little bit over the hundreds and thousands of years. It's an ancient knowledge. And he says one process works the best, Panchakarma. He's a Panchakarma man. And he said, he gives reasons what has changed from 5,000 years ago to here, the arterias and the heart is a little different and so on. So in the same way, in this age of Kali, where the human being has considerably changed from, for instance, Satya Yuga or Treta Yuga, the chanting of the holy name works best. Some devotees, like Vishwanath Chakravarti Thakur, are such chanters. They say, what can I chant with one tongue? I want millions of tongues. And for this I want millions of bodies. What can I hear with two ears? Kannst du denn singen? Also singen natürlich, aber kannst du spielen auch? Ja. Super. Ja. Super. Ich will es auch lernen. Wenn's geht. Sharira, Es wurden andere Mantren gechantet. Aber auch damals, so habe ich jetzt herausgefunden, es gibt so verschiedene, es stimmt. Das ist im Nektar Ozean des Heiligen Namens, haben wir es, glaube ich, reingebracht, im Englischen. Es gibt verschiedene Taraka-Mantras. Taraka heißt die Befreiung geben. Und die sind Zeitalter pro Zeitalter verschieden. Zum Beispiel Om Namo Bhagavate Vasudevaya war in anderen Zeitaltern. Ich kann dir allerdings nicht sagen, in welchem der drei anderen Zeitalter das der Taraka-Mantra war. Im Hare Krishna-Mantra, da ist halt auch Prema Bhakti drin, diese reine Liebe zu Krishna und so, dieser Aspekt, der nicht so oft, also der im Zeitalter, in der anderen Zeitalter haben sie mir eine Reihen verehrt, zum Beispiel die vierhändige Form. Aber auch dort gab es Krishna-Bhaktas, die das gechantet haben, große Seelen. Gut, dann haben wir, glaube ich, eine späte Zeit. Ich möchte euch alles Gute wünschen. Also, ihr könnt euch, ihr lebt ja immer in Goloka da. Und wenn man hier zurückkommt, das ist einfach so schön hier. Ein richtig schön, richtig ruhige Atmosphäre und richtig schön. Also. Dann im Sommer, wie das, blättert die hier, wenn ich sage. Unglaublich schön nochmal. Noch einmal eine Dimension dazu. Alles Gute. Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Radha Madan Mohan ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bol.
Krishna, wir tun hier etwas ausüben, wir ernähren uns auf eine bestimmte Art und Weise, wir chanten einen Sinn. Wir halten uns an bestimmte Prinzipien, Vegetarismus ist ganz wichtig, eine gütige Haltung anderen gegenüber. Und wir haben so unsere Prinzipien. Was geschieht da mit einem Menschen? Man wird sensibel. Ja. Es hängt sehr viel mit der Ernährungsweise auch zusammen. Ich habe ein Ehepaar, wo der Mann zwischen der Bewusstsein 30 zieht und die Frau eine polnische Polin ist. Polnische Polen sind alle, eine polnische Katholikin ist. Alle Polen bleiben, also sind katholisch, das gehört einfach dazu. Und sie ernährt sich jetzt auch vegetarisch und merkt plötzlich durch die Ernährungsweise, dass sie nicht mehr ausreichend mit dem katholischen Gemeinde pflegen kann, weil sie sich einfach nicht wohlfühlt, wenn die zusammen essen und dann eben nicht vegetarische Dinge zu sich nehmen. Sie ist sensibel geworden und merkt, ja, ich muss jetzt einen neuen Umgang pflegen. Also man wird sensibel. Was passiert nach in einem? Man wird ruhiger, ja. Man wird freier. Und wie das? Freier das zu tun. Ja. Ich glaube, das ist die Erfahrung von einem Gewerbe. Das Gehirn, was das Gehirn erfahren. Versteht, was es heißt, ein Mensch zu sein. In Österreich hatten wir eine Familie, die hat eine Gurukul-Ausbildung gehabt und einmal im Jahr eine Prüfung ablegen müssen. Also die Kinder in der Staatsschule, weil sie sich vergewissern wollte, dass in der Gurukul auch wichtige Themen gebracht werden. Und doch hat der Prüfer einmal den kleinen Niemeyer gefragt. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Schule, die da in ihrer Bewegung machen, der Gurukul-Schule und einer normalen Schule? Und da sagte der Niemeyer doch tatsächlich, ja, in der Gurukul werden aus Tieren Menschen. Alles Gute, alles Gute. All das, was ihr gesagt habt, was würdest du sagen? Was ist mit dir geschehen? Eine Reinigung. manchmal nicht so einfach auch. Nicht? Also manchmal wird man vor Dinge gestellt. Manchen kommt es vor im Krishna-Bewusstsein, dass im Vorgang der Reinigung sogar, also sie wirklich ganz schön angenommen werden nicht? Und vor Dinge, mit denen nur konfrontiert werden, die man dachte, die gar nicht kommen würden. Nicht? Also die Prüfung, auch der Konfrontation mit dem eigenen inneren Anatta. Also ein Prozess, wo etwas geschieht. Allmählich. Fällt euch noch zu dem Thema ein, was geschieht bei der Ausübung des Krishna-Bewusstseins? Was geschieht in einem? Ja.
Ja. Also
in Weimar gibt es auch sehr viele Leute, wo man denkt, naja, den sollte man vielleicht besser kennenlernen, aber reden halt einfach auf der Straße an und man kann besser damit umgehen, auch wenn sie auch nicht kommen. Ja. Zum Beispiel eine. Ja. Wundervolle Gedanke. Schön, dass du das sagst. Also, ja, gestern habe ich das gemerkt, Vijay Gopal, also mit dieser Dame, die ist eigentlich sehr zuneigungsbedürftig, nicht? Die braucht eine Menge Zuneigung. Und Jai Gopal, weil er also normalerweise wärst du da aufgestanden als im weltlichen Leben und hättest gesagt, du hast noch zufrieden, Oma, rede jemand anderen voll, nicht? Aber nein, du sitzt denn da. Manche werden auch intoleranter durch die Folgen des Krishna-Bewusstseins, das habe ich auch gemerkt. Dadurch, dass sie sich fokussieren und sich sehr bedroht fühlen, wenn andere was anderes ist. Wir sollten dazu kommen, dass wir ein bisschen offener werden können. Es ist ein allmählicher Vorgang. Also nicht immer tun sich sofort alle Ergebnisse einstellen, aber im Allgemeinen, wenn man wirklich Fortschritte macht, kann man sehen, dass die ganze Bodhi öffnet und zugänglich. So ein bisschen, du überlegst dir das noch ein bisschen, oder?
Ich würde sagen, dass man eine andere Sichtweise
entwickelt. Ja, oh ja.
Über den Weg, der einen passiert oder einen passiert ist, und die würden einfach so
geschehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das glaube ich, kann jeder von uns nachvollziehen. Eine andere Sichtweise gegenüber den Dingen. Ja, das ist ein sehr neuer, ehrlicher Punkt. Also das auf alle Fälle. Man sieht wirklich Leute anders und unsere Situation anders. Dinge auch, die in der Vergangenheit geschehen sind. Ja. Ja, das ist ein sehr neuer Punkt. Also das ist ein Punkt, der auf alle Fälle immer zutrifft. Nur sonst. Also das muss geschehen. Möchtet ihr noch etwas dazu? Ich will jetzt kein sein sollen. Am besten bitte. Als ich mir diese Frage stellte, kam ich zu dem Schluss, dass ich eine Transformation, eine Umwandlung im Herzen ergibt, die sehr viel mit einer anderen Sicht zu tun hat. Also das finde ich sehr klar ausgedrückt. Man wird langsam von einem Materialisten zu einem Spiritualisten. Und das ist ein Prozess, der nicht immer ohne gewisse Mühen sind. Wo immer eine Transformation stattfindet, ist Energie nötig und Energie wird auch freigesetzt. Also zum Beispiel anschauen, wie eine Raupe zum Schmetterling wird, nicht, dass er in dem Kokon einen Glauben kriegen kann. Formationsprozess nötig ist, dem den wachsen Flügel und Farben kommen und so weiter. Transformation oder wenn sich im Mutterleib das männliche Sekret und das weibliche Sekret verbinden und daraus dann etwas wächst, etwas Neues wächst, ein Prozess, der wirklich atemberaubend ist, oder Transformation in der Natur, die Jahreszeiten ineinander übersehen. Das ist etwas, das mit Bewegung zu tun hat. Und im vollen Krishna-Bewusstsein mit einer inneren Bewegung. Auch sehr viel mit Bewegtheit. Und man ist dann, kommt in Situationen, wo man innerlich gewissermaßen auch aufgewühlt und aufgewühlt ist. Und all das ist in der Transformation nötig. Und ich würde sagen, viele unserer Mitglieder, für die ist der Transformationsprozess zu anstrengend. Und die ziehen es vor, auf einer bestimmten Phase sich aus dem Transformationsprozess zurückzuziehen und einfach dort zu bleiben, wo sie gegenwärtig sind. Das habe ich auch gemerkt. Die sagen an einer Phase, also immer so bewegt und so bewegt zu werden, das ist anstrengend. Und die tun sich dann, wie es für die Menschen natürlich ist, in eine sogenannte Situation zurückziehen, wo sie ein bisschen Ruhe haben. Man sieht das, man wirft das jetzt allen großen Weltreligionen vor, dass zum Beispiel das Christentum zu viele Kompromisse, also an einer Phase Kompromisse gezogen hat, gestellt hat, weil den Leuten es einfach zu anstrengend wird. Die wollen einfach ein gesellschaftliches Leben führen. Und auch wir Hare Krishnas müssen uns mit dieser Situation auseinandersetzen, glaube ich, dass viele unserer Mitglieder doch irgendwann auch sagen, hier bin ich und hier bleibe ich jetzt erstmal. Das ist mir ein bisschen zu mühsam. Ich glaube, das ist ein ganz menschlicher Faktor. Und wir wollen uns heute Morgen ganz kurz eben mit Transformation auseinandersetzen. Ich werde euch mal einen Text vorlesen aus den Schriften, wo das so rauskommt. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tat-ashru-sharam hridayam batidam yad-kriyamane harinamadeyai navikriyetata yadavikado netre jalangatra ruheshuhasha. Übersetzt. Jenes Herz ist zweifellos Stahl umschlossen, ein Stahlring darum, dass ich trotz konzentrierten Chants des Heiligen Namens des Herrn nicht wandelt, wenn Ekstase auftritt, Tränen die Augen füllen und die Haare sich sträuben. Erläuterung. Wir sollten zu unserem Nutzen zur Kenntnis nehmen, dass in den ersten drei Kapiteln des zweiten Kantos eine schrittweise Entwicklung hingebungsvollen Dienstes dargelegt wird. Das erste Kapitel hebt den ersten Schritt im hingebungsvollen Dienst, um Gottes Bewusstsein zu erreichen, hervor, nämlich den Vorgang des Hörens und Chantens, und empfiehlt eine grobe Vorstellung von der Persönlichkeit Gottes, ihre universale Form für den Anfänger. Also der erste Schritt bei der allmählichen Veränderung ist, dass man hört und chantet und sich dann bewusst wird über Krishna im unmittelbaren Umfeld, in der universalen Form. Wenn der Devote, der Wasser trinkt, denkt er, Krishna. Wenn er in die Wolken, in den Himmel schaut und Wolken sieht, denkt er, die Haare Gottes. Diese Wolken so. Jemand, der so Haare hat, was Shampoo dabei ist. Die Kastu, die Wolken aufstehen. Die erste für die Anfänger, also die hören und schauen viel lieber Krishna. Und dann meditieren sie über Krishna in der direkten Umgebung. Ich bin nicht getrennt von Gott. Mit der Hilfe einer solch groben Vorstellung von Gott, durch die materielle Manifestation seiner Energien, kann man Geist und Sinne spiritualisieren und so nach und nach die Gedanken auf Sri Vishnu, den Höchsten richten, der als Überseele in jedem Herzen und überall in jedem Atom des materiellen Universums gegenwärtig ist. Dann also die zweite Stufe. Du denkst über Krishna in deinem Herzen nach und in jedem Atom. Die Methode des Pancha Upasana, die für den Durchschnittsmenschen fünf Geisteshaltungen empfiehlt, ist ebenfalls zu diesem Zweck eingeführt worden. Sie soll den Geist durch die Verehrung von etwas Höherem in Form von Feuer, Elektrizität, der Sonne, der Gesamtheit der Lebewesen, Shiva und zuletzt der unpersönlichen Überseele der Teilrepräsentation Vishnus Schritt für Schritt erheben. Also eine Pancha Upasana ist und verehrt fünf Dinge. In Indien sehr üblich. Zuerst das Feuer, die Elektrizität und die Sonne in einer Kategorie. Der Gesamtheit der Lebewesen, aller Lebewesen, Shiva und zuletzt der unpersönlichen Überseele, der Teilrepräsentation Sri Vishnu. Ja. All das wurde im zweiten Kapitel genau beschrieben. Ich mache das oft in meiner spirituellen Praxis. Wenn ich so Büroarbeit habe, also richtig anstrengende Arbeit, stelle ich mir immer eine Kerze an. Und irgendwie hat es was. Ich schaue in die Kerzen, ins Kerzenlicht hinein und sehe,